Vor kurzem war ich wieder mal in Israel, stand auf den Golanhöhen, brütend heiß, windstill, Felsen, Dornen, in der Ferne grüne Täler, der schneebedeckte Hermon im Norden, unter uns glitzerte der See Genezareth, ja, eine raue, sehr eindrucksvolle Kulisse und trotzdem ein höchst explosiver Ort im wahrsten Sinn des Wortes. Weil nur wenige Kilometer entfernt war die Grenze zu Syrien, Stacheldraht, verlassene Bunker, da spürst du den Wind der biblischen Geschichten und den Wind, der neue dramatische Geschichten erzählt. Und ich konnte die unglaubliche Widerstandskraft dieses Landes spüren, ein Volk, das aus Wüste Leben macht, aus Krisen Ideen, aus Bedrohung Innovationen. Und genau dort habe ich neu verstanden, was es heißt, in schwierigen Umständen stark zu bleiben. Stärke bedeutet nicht, dass dich nichts erschütterst, sondern dass du wieder aufstehst. Ja, du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, leb dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Mein Israel-Aufenthalt ist jetzt gerade 14 Tage her und habe ja schon wieder sehr emotionale Tage erlebt. Heike Malisik und ich, wir bilden ja seit 2011, also seit 14 Jahren, Lebe-Leichter-Coaches aus und laden in regelmäßigen Abständen zu einem Refresh-Tag ein. Und wenn dann alles läuft wie am Schnürchen, so wie an diesem Wochenende, ja, dann fühlt sich das an, als würde Gott lächeln und wir wissen, es hat sich alles gelohnt. Wir planen nämlich wieder mal mit Lebe Leichter eine Innovation, gehen im April mit einer absoluten Neuerung an den Start, mal wieder, aber diese wird noch größer als wir fangen mit einem Lebe Leichter Podcast an. Also diesmal kommt eine echte Innovation. Und als wir das unseren Coaches am Wochenende verraten haben, ja, die waren begeistert. Und ich muss sagen, es steckt wirklich viel Arbeit, viel Herzblut darin, was Heike und ich da schon seit 15 Jahren in Lebe Leichter investieren. Aber wir haben auch so viele fantastische Coaches, die schon jahrelang, manche Jahrzehnte, also über 10 Jahre an unserer Seite sind. Und dieses Wochenende hat wieder mal gezeigt, jede Extrameile lohnt sich. Jeder Abend, wo wir über unseren Unterlagen gebrütet haben, jeder Telefonmarathon, jedes extra Coaching, ja, auch die Arbeit mit unserem Coach, die uns coacht und uns auf eine neue Ebene stellt. Also es war ein Wochenende der Emotionen, der Innovationen und wir sehen, die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ja, ich habe natürlich alles schon vor Israel vorbereitet, weil solche großen Dinge, die müssen natürlich von langer Hand geplant werden. Aber eben, bin gerade erst 14 Tage aus Israel zurück und was wir dort erlebt haben, das wirkt noch stark in mir, in uns allen, in unserer ganzen Gruppe nach. Und irgendwie passt es, das auch in den heutigen Podcast einfließen zu lassen, denn irgendwie, ist das mit dem Thema einfach absolut kompatibel. Ich nenne das Thema einfach mal, wenn nichts läuft, vom Umgang mit schwierigen Menschen und schwierigen Umständen. Ja, wenn man in Israel ist, wenn man das Land erlebt, dann spürst du sofort, hier pulsiert was Besonderes. Dieses kleine Land, ja kaum größer als Hessen, gehört ja zu den innovativsten Ländern der Welt. Nirgendwo sonst gibt es so viele Start-ups pro Einwohner, nirgendwo sonst wird so viel Geld in Forschung, in Entwicklung investiert, über 5% des Bruttoinlandprodukts und nirgendwo sonst wird aus so wenig natürlichen Ressourcen so viel Kreativität geschätzt. Vielleicht liegt das daran, Israel hat ja kaum Rohstoffe, wie Deutschland, wir haben ja auch keine Rohstoffe. Also mussten die lernen, aus dem zu schöpfen, was man nicht anfassen kann. Ja, was ist das? Ideen, Durchhaltevermögen, Know-how. Ja, und schon wieder ziehe ich die Parallele zu Deutschland. Auch das ist unsere stärkste Kraft, unser Know-how, unsere Gewissenhaftigkeit noch dazu. Ja, heute kommen von Israel Technologien, die weltweit Leben retten, in der Medizin, in der Wasseraufbereitung. Das war ja eine Wüste. Ja, in der Landwirtschaft, in der digitalen Welt. Und es ist wirklich hautnah und an jeder Ecke zu spüren, wie viel Energie, wie viel Lebenswillen, wie viel Leidenschaft und Ideen hier in jedem Menschen stecken. Man spürt, die haben gelernt, das Unmögliche möglich zu machen. Ja, und genau das macht Israel zur Start-up-Nation. Ja, in Tel Aviv, Haifa, Beersheba, täglich entstehen neue Unternehmen, die Lösungen für reale Probleme entwickeln, also die Wüste zum Blühen zu bringen, überall Gärten zu bewässern, obwohl da vorher einfach nur karges, trockenes Land ist. Nicht nur einfach Deckel auf die Limoflasche bringen, die du nicht abkriegst. Junge Menschen, die ihren Militärdienst beendet haben, gründen Teams, entwickeln Prototypen, scheitern, stehen wieder auf, scheitern. Scheitern gehört hier zur Kultur des Lernens. Sie stecken sehr viel Geld auch in Bildung und sie legen da sehr, sehr großen Wert darauf. Vielleicht können wir genau das auch jetzt schon mal für unsere vielfältigen Herausforderungen mitnehmen, die wir ja auch haben, auch wenn wir uns vielleicht mit dem Leid, mit dem Trauma, was dieses Land gerade erleben musste, natürlich nicht identifizieren können. Aber zu wissen, auch in Krisen können wir kreativ bleiben. Wir können versuchen, neue Lösungen zu denken. Bitte lassen wir uns nicht lähmen, sondern gehen wir den nächsten Schritt. Und Israel hat bis heute über ein Dutzend Nobelpreisträger hervorgebracht in Chemie, in Wirtschaft, in Frieden, in Literatur. Und für ein Land mit weniger als 10 Millionen Einwohnern ist das also eine absolut gigantische Zahl. Ich zähle einfach mal ein paar auf, weil ich das auch so beeindruckend finde, wofür sie den Nobelpreis bekommen haben. Zum Beispiel Daniel Kahnemann, der gezeigt hat, wie Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen. Ich bin ja so der absolute Freund der Neurowissenschaft. Seine Forschung hat die Psychologie verändert und hilft uns, achtsamer mit unseren Denkmustern umzugehen. Oder Ada Jonath, eine Frau, die die Struktur der Ribosomen entschlüsselt hat. Das sind winzige Zellfabriken, die unser Leben ermöglichen. Ja, die hat Jahrzehnte geforscht, ist oft gegen den Strom geschwommen. Ganz bestimmt hat sie oft gedacht, was soll das? Wen interessiert's? Aber ihr Motto, Geduld ist der Preis für Durchbruch und dann irgendwann es gelang und sie hat den Nobelpreis verdient. Ja, dann zwei Nobelpreisträger, Aaron Shishanova und Avram Hershko, haben den Nobelpreis für Chemie bekommen. Die haben den Mechanismus entdeckt, mit dem Zellen Abfallstoffe abbauen. Ein genialer Prozess, der Leben reinigt und erneuert. Das muss ich jetzt einfach ablesen. Sie haben herausgefunden, wie Zellen einzelne kaputte Eiweiße entsorgen, haben sozusagen den Müllabfuhrdienst für Proteine beschrieben. Jetzt denkst du vielleicht, ah, ist das nicht die Autophagie? Das ist doch bestimmt dasselbe. Nee, ist nicht dasselbe. Der Nobelpreis für Autophagie, der erklärt, wie ganze Zellteile recycelt werden, wenn sie alt oder beschädigt sind. Also das ist eher die Recyclinganlage der Zelle. Beides sind Reinigungsprozesse, aber das erstere System räumt kleine Fehler auf. Die Autophagie, die erneuert große Zellbereiche. Aber ich drücke es mal ganz kurz aus. Der eine fegt Staub, der andere renoviert das Zimmer. Und ich würde sagen, beides sehr wichtig. Und wenn man so will, ist das so eine Art biologische Metapher für das, was auch seelisch gilt. Loslassen, was nicht mehr nützt. Loslassen, was vorbei ist, was alt ist, was hinter mir liegt, was mich nur beschwert. Loslassen ist der Beginn von Heilung. Ja, und noch zwei Friedensnobelpreisträger, die muss ich natürlich erwähnen. Yitzhak Rabin und Shimon Peres, Menschen, die versucht haben, Brücken zu bauen, obwohl der Boden unter ihnen brannte. Brauchen wir solche Männer nicht auch? Solche Menschen nicht auch? Ihre Haltung hat gezeigt, Frieden entsteht nicht, wenn alles ruhig ist, sondern wenn wir uns mitten im Sturm entscheiden, Brücken zu bauen. Ja, unsere Reisegruppe hat in diesem Oktober so viele leidenschaftliche Menschen kennengelernt und die kamen mir eigentlich alle vor, als säßen die auf einer Schatztruhe. So eine Holocaust-Überlebende hat uns ihre Geschichte erzählt. Ihre Augen haben geleuchtet wie bei einem kleinen Mädchen. Sie war begeistert, über das reden zu dürfen, was sie erfahren hat. Und jetzt müsst ihr nicht denken, das war eine bittere Frau. Nein, sie war jetzt über 90, aber war ein kleines Mädchen natürlich, als das alles passierte und ihre Mutter umgekommen ist und sie verschiedene neue Mütter bekommen hat. Und sie erzählt sowohl von dem Schmerzhaften, aber auch von den vielen, vielen guten Erfahrungen, die sie hat machen dürfen. Und bei ihr klingelte ständig das Telefon und sie sagte, nein, nein, ich kann nicht sprechen. Ich habe hier gerade eine Gruppe mit über 90, ja. Der Guide, der uns durch die Knesset führte, mit Leidenschaft. Miriam, die seit Jahrzehnten in einem bestimmten Museum in Tel Aviv arbeitete, sie schaute wie ein kleines Mädchen, als wären das ihre ganz persönlichen Schätze, die sie uns da zeigte, alte Synagogen, die sie einfach wieder recycelt haben, also für dieses Museum. Eine Bibel, die älteste Bibel der Welt, die dort, also jetzt das Alte Testament, das dort in diesem Museum zu finden ist. Sie war so stolz, sie war so verliebt in ihren Beruf. Und jetzt frage ich mich mal und frage auch dich, bist du genauso verliebt in deinen Beruf, in deine Berufung? Bist du genauso stolz auf die Geschichte deines Landes? Graben wir auch in den Schätzen unserer Väter? Und jetzt zähle ich, wir haben ja sehr viele Schätze, auch hier in unserem deutschsprachigen Raum. Ich zähle jetzt nur mal einfach die geistlichen Größen auf, wie Luther, Bodelschwing, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, Bonhoeffer. All das sind Menschen, die geholfen haben, unser Land groß zu machen. Ja, und so viele dieser Menschen von damals und heute in Israel und Deutschland, die haben unter Druck, in Krisen, mit Zweifeln gearbeitet, die wussten nicht, wird sich's lohnen. Und genau dort entstanden die größten Schätze. Und vielleicht ist unsere produktivste, unsere intensivste Zeit nicht in der Hängematte, sondern in diesen Wüstenzeiten, wo wir nicht ahnen, ob es sich lohnen wird. Ja, aber wir lieben sie nicht direkt, diese Wüstenzeiten. Und wer von euch kennt das nicht? Tage, wo einfach nichts funktioniert, wo Menschen dich an deine Grenzen bringen, wo dir Situationen alles abverlangen. Manchmal läuft es nicht und du fragst dich, mache ich was falsch? Eine Krankheit macht dir zu schaffen. Vielleicht ist das Geld knapp, deine Beziehung kriselt. Da werden dir die Chance deines Lebens, wird dir vor der Nase weggeschnappt. Und das Leben der anderen scheint irgendwie ganz reibungslos zu funktionieren. Wir werden alle Wüstenzeiten erleben. Entweder die liegen schon hinter uns oder wir stecken drin oder sie wartet noch auf uns. Und in der Wüste, da zeigt sich, ob du Grund unter deinen Füßen hast oder nicht. Da siehst du, wie es wirklich um dich bestellt ist. Natürlich nutzt dir dein Wissen. Natürlich nutzt dir deine Bildung. Das sind absolut wichtige Ressourcen. Aber nicht gute Vorsätze, Wissen oder Bildung verändern dich, sondern es zählt deine Reaktion auf das, was da gerade abgeht. Und in dieser Zeit wachsen wir am meisten, auch wenn es weh tut. Und das bringt uns und mich jetzt zu der Frau, deren Geschichte genau das zeigt, die Abigail. Abigail hieß auch eine der vielen sehr beeindruckenden Menschen, die wir auf unserer Reise kennengelernt haben. Das war eine Archäologin, die mit ihrem Team unter der Westmauer jeden Stein umdreht, um der Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Und die entdecken immer weitere Schichten bei den unterirdischen Ausgrabungen und sie ist so begeistert, ja. Aber jetzt stelle ich dir mal meine Lieblingsperson der Bibel vor, Abigail. Die lebte im südlichen Bergland von Hebron, war verheiratet mit Nabal, einem reichen, aber rohen Mann, grob, der war ein Trinker, uneinsichtig, so ein richtig grobschlächtiger, böser Mann. Und die Abigail, die stelle ich mir vor als schöne und kluge Frau, so wird sie nämlich in der Bibel beschrieben, so ein bisschen wie du, ja, klug und schön. Und lebte täglich in einer Situation, die unangenehm war, die schwierig war, wo der nächste Tag schon wieder Situationen hervorbrachte, wo dieser Nabal sie reingeritten hat. Und jetzt reiße ich einfach mal kurz die biblische Geschichte aus Samuel 25 an. Das spielte da. David war gerade vor König Saul auf der Flucht. Der lebte mit seinen Männern in der Wüste, ganz in der Nähe von Hebron, wo jetzt auch die Abigail lebte. Und David beschützte mit dieser Horde Männern die Hirten und die Herden vom Nabal, eigentlich ungefragt, auch ohne etwas dafür zu verlangen. Aber als dann David später mal den Nabal um etwas Proviant bat, das war gerade die Zeit der Schafschur, da wurde groß gefeiert und da war das üblich, dass man alle einlud und ein großes sozusagen Erntefest machte, da reagierte der Nabal so grob und so beleidigend. Ja, und da wurde der David echt wütend. Machte sich mit einer Horde von Männern, ich glaube, das waren um die 400, auf, um Nabal und sein Haus zu vernichten. Tja, Abigail erfuhr davon und ohne ihrem Mann was zu sagen, ist sie dem David entgegengeeilt, brachte ihm reichlich Lebensmittel und bat ihm demütig um Vergebung für das Verhalten ihres Mannes, sprach mit Weisheit, sprach versöhnlich, sprach mit mit diesem Gewissen etwas und David ließ sich besänftigen. Die Situation ist deeskaliert. 10 Tage später stirbt Nabal. Und David hört davon, erkennt, dass Gott ihn wirklich auch vor einer schweren Schuld bewahrt hat, nämlich das ganze Haus Nabals zu töten, kehrt zu Abigail um und bittet sie, seine Frau zu werden. Ja, eine absolut dramatische Geschichte und ich liebe sie und habe sie schon sehr oft einfach für mich gelesen und da so meine Punkte, meine Erfahrungen rausgezogen. Und ich nenne das jetzt mal 6 Punkte für Abigail-Erfahrungen. Erstens, Abigail ist eine zufriedene Frau. Und ihre Zufriedenheit, die hing jetzt nicht von den Umständen ab. Das war eine Entscheidung. Natürlich wusste die, ich kann jetzt hier auch nicht weglaufen in der Wüste, hat das wenig Sinn und in diesen Tagen war das wahrscheinlich ein Todesurteil. Ich vergleiche es trotzdem mal mit heute. Heute ist es modern, sich ständig zu beschweren, schnell Situationen zu wechseln, die einem nicht passen. Und ich gebe mal so einen provozierenden Satz rein. Der Grund, warum du weglaufen willst, ist vielleicht der Grund, warum du da bist. Vielleicht bringt diese Situation was Gutes in dir hervor, wenn du mit dieser Situation einfach lernst, gut umzugehen. Echte Zufriedenheit bedeutet, unabhängig von äußeren Umständen Frieden zu finden. Das zweite, Abigail herrschte über die Umstände. Als die Krise kam, da blieb Abigail ruhig. Ja, das war schon auch mal bezeichnend, dass sie schnell erfuhr, dass da eine Horde von Männern auf dem Weg in ihr Haus war, während der Nabal das irgendwie gar nicht richtig gecheckt hat in seinem Tobsuchtsanfall, was denn wohl dem David einfällt, da von ihm auch ein bisschen was von der Ernte abhaben zu wollen. Die vielen Krisen, die Abigail schon bewältigt hat, die haben ihr geholfen und während der Mann tobte, blieb sie besonnen. Und die Diener, die wussten das auch schon. Die wird nicht den Kopf verlieren, die wird den Kopf auch nicht in den Sand stecken, die wird eine Lösung finden. Abigail hat Verantwortung übernommen. Die hat die Verantwortung nicht auf ihren Mann verschoben und hat gesagt, jetzt mach endlich was, merkst du nicht? Nee, sie ist losgelaufen, ohne sich zu beklagen und hat eine absolut starke Lösung gefunden und konnte die Situation deeskalieren. Abigail hatte in der Wüste Charakter, Tiefe gewonnen und auch diese Krise mal wieder gemeistert. Drittens, Abigail lässt sich nicht von Angst einschüchtern. Ja, die hätte allen Grund gehabt, sich zu fürchten. Aber das wissen wir auch. Angst lähmt. Angst vernebelt den Verstand. Da hast du nur noch ein Karussell im Kopf. Und die wusste, ey, ich muss jetzt mal hier einen klaren Kopf behalten. Sie war mutig und Mut ist ja nicht das Fehlen von Angst, sondern die Entscheidung, der Angst nicht das letzte Wort zu geben. Die Medien versuchen uns seit Jahren, uns ständig in Angst zu halten. Angst vor Krieg, Angst vor Mikroben, Angst vor der Wirtschaftskrise, Angst vor Arbeitslosigkeit, bedrohliche Umstände, alles, was ich aufgezählt habe, sind bedrohliche Umstände, versuchen uns zu beunruhigen. Aber die Bibel ermutigt uns, weder schlechte Nachrichten noch Schrecken zu fürchten und ein festes Herz zu haben. Als unsere Kinder klein waren, habe ich ihnen immer das Bilderbuch vom ängstlichen kleinen Spatz vorgelesen. Es gibt es übrigens auch heute noch und inzwischen lese ich es meinen Enkeln vor und denen gefällt es genauso gut. Das war ein kleiner Spatz, der sich ja so gefürchtet hat, keine Frau zu finden. Ja, und dann hat er doch eine Frau gefunden und dann hat er sich so gefürchtet, dass sie keinen Nistplatz finden werden. Und dann haben sie einen Nistplatz gefunden, einen wunderschönen Platz. Und dann hat er sich so gefürchtet, dass wenn die Frau da auf den Eiern brütet, dass da der Habicht kommt. Also er war so ängstlich. Und doch durfte er am Schluss erfahren, da gibt es doch einen Gott im Himmel, der sogar auf die Spatzen aufpasst. Und ich sage einfach mal zu dir, es gibt doch einen Gott im Himmel, der dich, für den du so viel wertvoller bist als eine ganze Handvoll Spatzen, der sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt hat. Ja, da gibt es so einen netten Spruch, Marie, vielen Dank, muss ich zitieren, wenn morgens deine Haare so verstrubbelt sind, dann ist das nur, weil ein Engel Inventur gemacht hat. Vierter Punkt, Abigail gibt Bitterkeit keinen Raum. Ja, die hätte bitter werden können. Nabal, was hast du uns eingebrockt? Nur wegen dir. Hättest du nicht, kannst du jetzt bitte. Aber entscheidet sich, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und weißt du, wenn du jetzt an jemanden denkst, der dir was eingebrockt hat, segne ihn. Lass ihn los. Nicht, weil er es verdient hat, sondern damit du frei bist. Ab und zu wird dir eine Falle gestellt, so ein kleines Gerücht über dich ausgebreitet. Da schneidet dich eine Bekannte ohne Grund oder ohne, dass du den Grund weißt. In deiner Verwandtschaft werden deine Bemühungen falsch ausgelegt. Du wirst dauernd übersehen. Deine Antwort auf Umstände entscheidet, ob die Falle zuschnappt. So spuck den Köder aus. Die wichtigste Antwort auf Verwundung ist Vergebung. Wegen dir. Bitterkeit ist keine Privatsache. Das Bittere infiziert auch andere. So, wenn es Menschen gibt, die dir in deiner privaten Kinovorstellung immer wieder auftauchen, denen du auf gar keinen Fall begegnen möchtest, dafür nimmst du Umwege im Kauf. Ey, krieg mal einen klaren Kopf. Bitterkeit bindet. Das ist wie Gift trinken und hoffen, der andere stirbt. Entscheide dich, dieser Person zu begegnen, als hätte die dir nie was getan. Schütte in Gedanken einen ganzen Eimer Liebe über ihr aus. Und wenn das nicht reicht, dann nimmst du noch einen Eimer. Fünfter Punkt. Abigail beherrscht ihre Zunge. Die wusste, wann es Zeit ist zu reden und wann zu schweigen. Und das hat ihr Leben gerettet. Es gibt so zwei sehr gute Verse aus den Sprüchen Salomos. Wie goldene Äpfel in silbernen Schalen, so ist ein Wort zur richtigen Zeit. Und es gibt Worte, die stechen wie Schwerter. So vermeide im aufgewühlten Zustand unbedachte Worte zu reden. Also zum Beispiel, ich hätte dich nie heiraten sollen. oder aus dir wird nichts oder ich wünschte, ich wäre tot. Ey, das vergiftet dich und es vergiftet deine Umgebung. Und dann Abigail, im richtigen Moment redet sie, entschuldigt sich. Ja, wofür? Eigentlich hat die doch gar nichts getan. So erreicht das Herz deines Widersachers, indem du den ersten Schritt tust. Demütige dich oder deeskaliere ist vielleicht ein besseres Wort. Sei dir nicht zu schade, als Erster die Entschuldigung auszusprechen, mit guten, mit freundlichen Worten die Situation zu entspannen. Liebe ist der Königsweg. Und als Abigail nach Hause kommt, ist der Nabal sturzbetrunken und wieder schweigt sie. Weil sie weiß, ich bin nicht der Richter. Und wenn du schwierige Menschen in deiner Umgebung hast, dann segne sie, verurteile sie nicht, richte sie nicht, überlass das Gott. Letzter Punkt, Abigail blieb Seite an Seite mit Gott. Die hat sich nicht auf ihre Klugheit oder Schönheit verlassen, sondern auf seine Führung. Die wusste ja nicht, dass die Revolution schon um der Ecke war. Ja, die wusste nicht, dass da eine Riesenveränderung, eine Riesenbelohnung, so die Krönung auf sie wartete. Die kannte den Ausgang der Situation nicht. Ob sie die Frau des Narren Nabals war oder als Frau des zukünftigen Königs, sie war einfach Abigail. Just Abigail. Ja, die Moral ist jetzt nicht, befolge diese 6 Punkte, dann beseitigt Gott deine Kontrahenten und du bekommst den Kronprinz. Nee, die Moral ist, es ist möglich, mit schwierigen Menschen, mit schwierigen Umständen zurechtzukommen und daran zu wachsen. Erstens durch Zufriedenheit, zweitens durch Herrschen über die Umstände, sich nicht drauf verlassen, dass ein anderer die Kohlen aus dem Feuer holt, sondern dich selber bücken. Drittens durch die Weigerung, dich von Angst lähmen zu lassen. Viertens, indem du Bitterkeit keinen Raum gibst. Fünftens, weil du weißt, wann du zu reden und wann du besser zu schweigen hast. Und indem du Seite an Seite mit Gott bleibst. Vielleicht stehst du gerade in deiner eigenen Wüste. Vielleicht läuft bei dir gerade gar nicht so, wie du geplant hast. Aber weißt du, Wüstenzeiten sind befristet, die gehen vorbei. Die machen dich stark. Und Gott arbeitet nie gegen dich. Der arbeitet in dir und zwar nicht, um dich zu brechen, sondern um dich zu formen. Der ist ja noch lange nicht fertig mit dir. Druck macht Kohle zum Diamanten. Und wenn gerade nichts läuft, dann erinnere dich, dass Gott auch in der Wüste Liebesgeschichten schreibt. Und zwar deine und seine. Und die ist noch nicht am Ende. Ach ja, so wenn dich diese Folge inspiriert hat, wirklich an deiner persönlichen Liebesgeschichte mit Gott weiterzuschreiben. Wenn dich das inspiriert hat, dann teil das doch mit einer Freundin, vielleicht mit jemandem, der gerade auch durch eine schwere Zeit geht. Und gemeinsam kann man lernen, dass besser ist als bitter. Vielleicht kann sich jemand ein Beispiel an dir nehmen. Vielleicht kannst du jemanden an die Hand nehmen und nach vorne ziehen. Vielleicht bist gerade du der Mensch, der jemand anders im Moment sehr, sehr gut tut. Ja, nächsten Mittwoch kommt der Lebe leichter Podcast. Wir sind ja immer wieder im Wechsel. Auch der wieder mit einer spannenden Folge. Und dir wünsche ich eine gute Woche und lebe es. Dein bestes Leben. Deine Beate Nordstrand. Ich wünsche dir eine super schöne Woche.